Auf Leben, der Podcast.
Wir mussten einige Sachen digitalisieren, weil halt das Treffen nicht mehr möglich war. Wir haben relativ schnell gesehen, dass rein digital und rein analog nicht ausreicht. Darum sind wir dazu übergegangen, Hybrid, wo das ging. Das ist tatsächlich ein schönes Format. Man hat dieses Miteinander mit anderen Menschen, muss aber zum Beispiel nicht in einem großen Landkreis extra einen Bus chartern, um irgendwo hinzukommen. Auf gar keinen Fall kann man auf persönliche Begegnungen verzichten. Es gibt zwar digitale Tools, die versuchen, das abzubilden, aber das ist nicht dasselbe. Dafür hat das einfach einen riesengroßen Mehrwert, sich richtig in die Augen zu gucken und so Zwischentöne zu hören.
Das sagt mein heutiger Gast, Gregor Demel. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Aufleben, der Podcast. Ich bin Tobias Rohe und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Demokratiebildung gelingt durch Mitreden, Mitgestalten und Teilhabe. Genau aus diesem Grund fördert die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit vielen Programmen genau diese Dinge. Auch in Aufleben, Zukunft ist jetzt. Von inklusiven Jugendaktionscamps, selbstorganisierten Kulturfestivals, Sportcamps mit dem Fokus auf die Selbstwirksamkeit jedes einzelnen Teilnehmers, über Wahlhelferinnen-Offensiven bis hin zu inklusiven Beteiligungsformaten im Hybridformat. Bei Aufleben ist einiges dabei, das Kinder und Jugendliche wieder einlädt, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Denn auch wenn politische Bildung und Teilhabe bereits zum Leben vieler Kinder und Jugendlicher dazugehören, in den letzten 2 Jahren war in dieser Richtung nicht besonders viel möglich. Ein Besuch im Bundestag oder im Stadtrat, Gespräche mit Abgeordneten, die Teilnahme am Jugendparlament oder das Engagement im Jugendclub, größtenteils Fehlanzeige. Der Grund, klar, die Corona-Pandemie und ihre gesellschaftlichen Folgen. Politische Bildung und Teilhabe aber sind trotzdem oder gerade deswegen weiterhin sehr wichtig. Wie Engagement nach Corona jugendgerecht gefördert werden kann oder wie Beteiligung in Krisenzeiten gelingt, dem geht die DKJS deswegen auch ganz konkret etwa mit Jugendbefragungen nach. Daraus werden dann konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis und die politischen Entscheiderinnen abgeleitet. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über genau diese Themen. Wie ist Teilhabe in Pandemiezeiten möglich? Was kann digitale Kinder- und Jugendbeteiligung leisten? Welche digitalen Bildungsformate haben funktioniert? Was wird von den neuen Formaten bleiben? Und ist das Analoge nicht doch unverzichtbar? Fragen, die ich heute bespreche mit Gregor Demel, Mitbegründer und Head of Innovation des Vereins Politik zum Anfassen. Hallo, Herr Demel.
Hallihallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Demel, was machen Sie denn mit Ihrem Verein Politik zum Anfassen genau?
Politik zum Anfassen macht Lust auf Demokratie. Wir haben ganz viel Lust auf Demokratie und diese Lust wollen wir vermitteln. Und wir verbinden politische Bildung, Beteiligung und immer mit ganz viel Spaß. Und das machen wir mit Planspielen wie Pimp Your Town. Wir haben eine Mitrede-App, wir haben Mitmachausstellungen. Und da sind wir deutschlandweit unterwegs, schulformübergreifend und erreichen so, 10.000 Schülerinnen und Schüler oder junge Menschen jedes Jahr.
Jetzt war das ja während der Pandemie analog sozusagen, also von Angesicht zu Angesicht nicht mehr wirklich möglich. Wie haben Sie sich denn da geholfen?
Also wir haben erstmal unsere bestehenden Formate genommen und die digitalisiert. Beispiel Planspiel. Das lässt sich natürlich, ist ein parlamentarisches Verfahren und das lässt sich ganz wunderbar digitalisieren. Ne? Also ich denke mir irgendwas aus, ich schreibe das auf, es gibt eine Tagesordnung, ich melde mich, ich komme auf die Redeliste, alle müssen zuhören. Am Ende stimmen wir ab, per Hand aufheben. Da ist es eigentlich egal, ob ich im Ratssaal sitze oder vor einem Zoom-Fenster. Das haben wir tatsächlich dann auch relativ schnell umgesetzt. Hier in Isernhagen gibt es eine iPad-Schule und das war unser erstes Versuchskaninchen mit der Politik in Isernhagen. Das war auch deren erste digitale Sitzung. Die sind zur Sicherheit, sind die Politikerinnen und Politiker alle zu uns ins Büro gekommen, vorgeblich um einen Kaffee zu trinken, aber wir mussten denen die Videokonferenz einrichten. Aber dann hatten die so viel Spaß, dass auch die Fraktionssitzungen dann digital wurden bei denen.
Was genau war denn das Projekt da in Isernhagen, das Sie da vorangetrieben haben mit den Kindern?
Das war ein kommunalpolitisches Planspiel. Das heißt, die Kinder, deren Rollenvorgabe ist, stell dir vor, du sitzt im Gemeinderat und dann entwickeln die Ideen für ihre Gemeinde, diskutieren die miteinander und im besten Fall wird davon dann was am Ende umgesetzt.
Und wurde etwas umgesetzt?
Ja, tatsächlich. Wir haben mal gezählt, Pimp Your Town machen wir seit 2009. Da haben wir 500, 600, 700 Schülerideen, die bislang umgesetzt wurden. Mhm. Jetzt aus diesem Planspiel in Isernhagen war die konkreteste Geschichte, dass die Politik dann sehr digital wurde plötzlich.
Das war jetzt ein, sagen wir mal, althergebrachtes Format, das Sie sowieso schon seit vielen Jahren veranstalten. Das haben Sie digitalisiert. Gibt es denn andere Formate, die Sie schon immer gemacht haben, die auch noch weiterhin funktioniert haben, jetzt während der Pandemie?
Wir mussten einige Sachen digitalisieren, weil halt das Treffen nicht mehr möglich war. Hm. Wir haben zum Beispiel eine Mitmachausstellung, die heißt Wahlfun. Damit gehen wir auf Wochenmärkte und Volksfeste und jeder kann an unserem Stand spielen und lernt spielerisch was über irgendwelche sonst abstrakten Themen wie Frauenwahlrecht oder Grundgesetz oder Kommunalwahl, Landtagswahl, wie auch immer. Wenn es keine Wochenmärkte und keine Volksfeste gibt, dann ist natürlich auch das mit so einem Projekt doof. Also haben wir das digitalisiert zur Wahlfun-Show. Also eine reine digitale Spielshow, wo zum Beispiel 4 Jugendtreffs gegeneinander antreten und Quizfragen gegeneinander spielen, Punkte bekommen und am Ende gucken müssen, wer gewonnen hat, wer am meisten über das Thema weiß oder am meisten da gelernt hat.
Und kann man da wirklich was gewinnen? Oder ist es quasi nur das Gewinnen um des Wettkampfs willen, das Gewinnen?
Wir hatten da kleine Preise dabei. Die Teilnehmenden haben auch jeweils so ein kleines Fresspaket bekommen mit Chips und einem Buzzer drin und so. Das war ja sowieso bei den meisten Projekten so, auch wenn wir sie jetzt noch digital oder hybrid oder so durchführen, die technischen Voraussetzungen vor Ort in den Einrichtungen, in den Jugendtreffs, in den Schulen sind so unterschiedlich, dass wir meist Kisten mit eigener Technik versenden müssen, mhm, um überhaupt irgendwas digitalisieren zu können.
Ja, was haben Sie denn da konkret verschickt?
Von einer Kamera, die einen solchen Aufnahmewinkel hat, dass man auch einen ganzen Klassenraum oder Jugendtreffraum sehen kann, über ein Mikrofon, was im Raum funktioniert, bis hin zum Laptop, auf dem dann Zoom installiert ist, weil man das vielleicht auf den schulischen Rechner nicht installieren darf. Haben wir wirklich alles in einem großen Paket gehabt. Und wer musste, kriegte noch einen Internet-Hotspot dazu. Also auch da kann man ja nicht davon ausgehen, dass das irgendwo ist. Stabiles Internet.
Ja, allerdings. Sie haben es gerade schon angesprochen, hybride Veranstaltungen haben Sie auch gemacht, richtig?
Wir haben relativ schnell gesehen, dass rein digital und rein analog nicht ausreicht. Also die Welt ist nicht nur 1 und 0, sondern es gibt irgendwie noch 50 Shades of Digital dazwischen. Mhm. Und sind dann dazu übergegangen, auch hybride Veranstaltungen, also wir haben sie hybrid und remote genannt, je nachdem, wie sehr wir eingreifen durften. Also analog ist klar, ich treffe mich irgendwie 100 Kinder im Ratssaal und die machen was zusammen. Das ist einfach. Digital auf der anderen Seite, jeder hat ein Endgerät und sitzt irgendwo zu Hause. Das ist auch noch einfach. Allerdings, riesengroßer Nachteil, die idealen Bedingungen, dass irgendwie jede Schülerin, jeder Schüler ein eigenes Endgerät hat in einem eigenen ruhigen Raum, mit Kamera, mit stabiler Internetverbindung, macht natürlich eine Riesenhürde der Zugänglichkeit. Hm. Also wo ich normalerweise Projekte mache, wo auch die Lümmel aus der letzten Bank daran teilnehmen, die niemals freiwillig sowas machen würden, werde ich jetzt plötzlich sehr exklusiv. Also rein digital ist auch schwierig. Darum sind wir dazu übergegangen, hybrid, wo das ging. Also die Schulklasse ist zusammen oder die Jugendgruppe ist zusammen in ihrem Jugendtreff, aber die darf sich nicht mischen mit anderen Jahrgängen oder Schulen oder Jugendtreffs, sondern die sind in ihrer Kohorte zusammen. Mhm. Da bleiben sie in einem Raum und wir sorgen dafür, dass die angeleitet werden und wir schalten nur diese Räume digital zusammen. Mhm. Also 4 Klassenräume digital in einer Sitzung zusammengeschaltet. In einem 5. Fensterchen sitzt der Oberbürgermeister und leitet die Sitzung. Und Patinnen und Paten aus der Ratspolitik müssen auch nicht extra irgendwie einen halben Tag freinehmen, sondern können das nebenbei von zu Hause aus machen. Das waren unsere sogenannten hybriden Veranstaltungen. Remote war so eine kleine Abwandlung davon, wenn selbst unser Team nicht in die Schule durfte aus irgendwelchen Hygienegründen, dann haben wir die auch digital angeleitet.
Und welche Erfahrungen haben Sie so damit gemacht?
Das ist tatsächlich ein schönes Format, weil es verbindet einerseits dieses Miteinander Also ein bisschen Präsenz, also man sitzt nicht allein in seinem Kämmerchen und muss sich irgendwie einen halben Tag auf was konzentrieren. Das sind ja alles Dinge, die wir auch leid sind, ne? Also, ja. Und die auch unglaublich schwer fallen. Sondern man hat dieses Miteinander mit anderen Menschen, muss aber zum Beispiel nicht in einem großen Landkreis extra einen Bus chartern, um irgendwo hinzukommen von A nach B. Und auch für die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ist es eine ganz wunderbare Sache, weil sie halt nicht extra in die Schule müssen und dafür einen halben Tag freinehmen, sondern die können das ganz einfach unterwegs oder nebenbei erledigen, mit den Kindern zu arbeiten.
Ein Vorteil haben Sie da jetzt genannt, der digitalen Kinder- und Jugendbeteiligung. Ja, es ist, man ist nicht so sehr an einen bestimmten Ort gebunden. Trotzdem, aus der Erfahrung mit all diesen digitalen Formaten, kann man ganz und gar auf persönliche Begegnungen in der Kinder- und Jugendbeteiligung verzichten?
Auf gar keinen Fall kann man auf persönliche Begegnungen verzichten. Und zwar aus zwei Gründen. Also einmal, weil dieses Miteinander fehlt, das zwischen den Zeilen, das sich mal irgendwie abseits stellen und miteinander quatschen, nach der Veranstaltung noch zusammenstehen, in den Pausen miteinander reden. Es gibt zwar digitale Tools, die versuchen, das abzubilden, aber das ist nicht dasselbe. Das ist niemals dasselbe. Zum anderen kommt dazu, dass ich zum Einführen eines digitalen Tools oder einer digitalen Methode eigentlich den persönlichen Kontakt brauche, um zu erklären, um gemeinsam sich das anzueignen, um sich auch gemeinsam darauf zu verständigen, dass man das nutzt. Wenn ich mit der Digitalisierung erst in dem Moment anfange, wo ich mich nicht mehr persönlich treffen kann, dann bin ich zu spät. Das haben die Schulen gesehen, als sie auf Online-Unterricht von heute auf morgen umsteigen mussten. Aber das haben wir auch in vielen anderen Bereichen gesehen, zum Beispiel im Einsatz unserer App.
Richtig, das wollte ich gerade fragen. Wie war das denn mit Ihrer App? Sie haben gesagt, kurz vor der Pandemie eigentlich haben Sie die eingeführt und dann hat sie während der Pandemie mal eine Hochphase gehabt. Wie war Ihre Erfahrung damit?
Genau so war das. Wir sind Ende 2018 mit der App gestartet. Wie das immer so bei Innovationen ist, egal ob sie digital oder analog sind, gibt es erstmal eine lange Phase, wo so frühe Innovatoren darauf aufspringen und sich trauen, das Ding mal auszuprobieren. Aber bis das dann wirklich so ins Wachstum kommt und auch die späteren dazukommen und sagen, oh, das wäre ja vielleicht auch was für mich, dauert es immer etwas. Und wir haben eine Studie darüber, ein ehemaliger Freiwilliger hat erforscht, wie sich die Nutzung von PlaceM, so heißt die Mitrede-App, während der Pandemie verändert hat. Und dann gibt's kurz nach dem Lockdown im März einen riesengroßen Peak, wo alle möglichen Leute diese App eingeführt haben, Places erstellt für ihre Jugendtreffs, für die Stadtteilbibliothek, für ihre Feuerwehr, für den Sportverein, für die Kommune selbst in der Jugendarbeit. Und dann geht's aber relativ schnell wieder runter. Also diese anfängliche Euphorie, die weicht der Ernüchterung, dass die Kinder nicht darauf gewartet haben, digital beteiligt zu werden.
Ja.
Dass es vielleicht erklärungsbedürftig ist, aber dass sie in dem Moment auch gar nicht den Mehrwert sehen, neben den ganzen anderen Digitalisierungsprojekten, wo sie drin sind, in Schule und im Verein, dann auch noch irgendwas zusätzlich zu machen.
Ja.
Das stabilisiert sich auf einem sehr hohen Niveau danach, aber wir sehen erstmal so einen Einbruch der Ernüchterung, wo auch dann die Schulen und die Jugendtreffs sehen, och, das ist ja gar kein Selbstläufer. Also nur weil ich jetzt eine App habe, rennen mir die Kinder nicht die Bude ein, sondern da gehört mehr zu, sowas einzuführen.
Ja, ja. Und Sie sagen eben, das hat dann eben ab dem ersten Lockdown bei den Menschen, die dann erst die App eingeführt haben, gefehlt, weil sie sich vorher nicht im analogen sozialen Kontext damit vertraut gemacht haben.
Richtig. Es braucht immer die Anbindung an irgendeinen physischen Ort, wo man sich regelmäßig trifft und wo man auch weiß, warum man das macht. Also ich werde über die App daran beteiligt, was es für ein Programm im Jugendtreff gibt, aber letztendlich muss es dann das Programm auch im Jugendtreff geben.
Ja.
Also dann weiß ich, warum ich das tue, denn wenn ich das nächste Mal wieder hingehe, dann haben die das PlayStation-Spiel gekauft oder den Tischkicker, den ich mir dort gewünscht habe.
Ja, also vielleicht können Sie das auch noch mal ganz kurz sagen, was man mit PlaceM genau machen kann.
Dieses Mitdenken, Mitreden und Mitentscheiden, was zu so einer Demokratie dazugehört, haben wir versucht, mit PlaceM runterzubrechen auf ganz kleine alltägliche Demokratieerfahrungen. Also wo erlebe ich denn im Alltag normalerweise Demokratie? In der Schule kann ich vielleicht einen Klassensprecher wählen, was die SV macht, weiß ich als normale Schülerin schon gar nicht mehr. Im Sportverein, da macht die Trainerin das im Schwimmkurs, was sie immer macht. Und wenn ich irgendwo in ein Zeltlager fahre, dann steht das auch schon seit 10 Jahren fest, weil die fahren seit 10 Jahren nach Otterndorf und machen ihr Programm und das war auch ganz gut. Und dann werde ich plötzlich 16 und alle sagen mir, oh, jetzt musst du aber wählen, weil das ist so wichtig und Demokratie und Mitreden. Ja, Quatsch, das habe ich ja nie vorher irgendwo erlebt. Das wollten wir digitalisieren, gerade auf kommunaler Ebene und auf der Ebene von Schulen, Jugendeinrichtungen, Jugendarbeit, Verbänden, um dort Mitglieder ganz einfach beteiligen zu können. Also ich kann über die App Menschen informieren, ich kann sie befragen, ich kann sie zu was einladen und das funktioniert auf Wunsch anonym und ganz, ganz einfach und datenschutzkonform auch noch mit dazu.
Ihre App erfüllt also eigentlich einen sehr guten Zweck und macht es vermutlich auch sehr gut, wenn sie eben ordentlich eingeführt wird, hat also schon Vorteile im Sinne von Demokratiebildung und schon mal Einführung in die Funktionsweise. Wie funktioniert das überhaupt? Wie kann ich mitreden? Wie funktioniert das in einer Gruppe und so weiter? Erleichtert das digital? Würden Sie dann aber sagen, auch wenn das ein Vorteil der Digitalisierung ist, gibt es handfeste Nachteile der Digitalisierung jetzt im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendbeteiligung?
Ja, natürlich. Es gibt Nachteile. Die bestehen zum Beispiel in Zugänglichkeit von solchen digitalen Tools. Beim Planspiel habe ich es ja schon gesagt. Also ich brauche einen Raum, ich brauche ein eigenes Gerät, ich brauche WLAN. So, wer hat das schon? Da teilen sich Familien irgendwie ein Endgerät. Und da können nicht alle 3 Kinder gleichzeitig bei einem Planspiel sein. Wenn ich unterwegs bin und über eine App beteiligt werde, an einem Spielplatz, Neuplanung oder so, dann brauche ich mobile Daten. Auch das ist ein Sozialthema. Ja. Also habe ich freies WLAN irgendwo oder habe ich das nicht? Und wenn ich es nicht habe, dann brauche ich irgendeinen Datentarif und der kostet Geld. Ja. Den habe ich oder den habe ich nicht. Also das wären für mich ganz handfeste Nachteile von Digitalisierung. Die Zugänglichkeit für alle.
Vor diesem Hintergrund können wir vielleicht mal oder können Sie ganz genau eingrenzen, was digitale Kinder- und Jugendbeteiligung oder politische Beteiligung junger Menschen leisten kann und was sie eben nicht leisten kann.
Ich glaube, durch die Digitalisierung wird Beteiligung breiter. Ich erreiche Leute, die halt nicht extra in die Turnhalle kommen zu einer Beteiligungsveranstaltung des Stadtbaurats. Ich erreiche Menschen, die an irgendeinem Ort sind, wo sie vielleicht nicht angebunden sind. Die Pier 13 in Beeskow ist eine Gemeinde in Brandenburg, die wollten wissen, was machen die Jugendlichen, wenn sie nicht bei uns im Jugendtreff sind? Also wo treffen die sich? Und sie haben Orte ausfindig gemacht, unter anderem den Parkplatz hinterm Pennymarkt und haben dort mit der App digital beteiligt. An diese Jugendlichen komme ich sonst nicht ran. Wenn ich da als Sozialarbeiter angelaufen komme, dann nehmen die Reise aus. Aber hier waren sie neugierig und haben Fragen beantwortet und waren dann vielleicht offen für mehr. Das kann ich digital machen. Oder auch Anonymität. In der WhatsApp-Gruppe oder in der Runde bei der Freiwilligen Feuerwehr, da kann zwar jeder seine Meinung sagen, aber vielleicht traue ich mich gar nicht, meine Meinung zu sagen, wenn schon 3, 4 in die eine Richtung argumentiert haben. Und es ist eine niedrigschwellige Einstiegsluke für größere Beteiligungsprojekte, weil da der Aufwand nicht so groß ist. Ich lade die App runter, ich nehme an der Umfrage teil und alles ist schön.
Beobachten Sie denn eine Veränderung in der Qualität von Kinder- und Jugendbeteiligung jetzt durch die Verschiebung ins Digitale?
Ich denke schon. Wenn ich Demokratie und Beteiligung in meinen Projekten mitdenken möchte, egal ob analog oder digital, aber wenn ich es digital halt sehr einfach habe, dann besonders da, dann muss ich mir auch über meine Projekte Gedanken machen. Also das Zeltlager, was seit 20 Jahren nach Otterndorf fährt, die wissen zwar, wie das geht, aber die können zum Beispiel über ein Beteiligungsprojekt gezwungen werden, sich Gedanken zu machen, wo sind denn die Leerstellen? Wo kann ich denn beteiligen? Ob es nun der Film am Mittwochabend ist oder, also ich muss mir Gedanken machen, wo kann mein Programm plötzlich Freiräume aufweisen, dass ich beteilige? Und so ist quasi die digitale Beteiligung, wenn sie ganz einfach ist, so eine Art trojanisches Pferd für Demokratie in Vereinen und Verbänden.
Ah ja, das ist wieder die berühmte niedrige Schwelle, die Sie vorhin angesprochen haben.
Richtig, und die Schwelle ist halt in beide Richtungen niedrig. Also einerseits, wie wichtig muss denn eine Information sein, die ich vielleicht hier in einem Verein oder in einem Verband habe, dass ich die in den monatlichen Mitgliederbrief tue oder dass ich extra einen Newsletter dafür schicke. Das ist doch viel einfacher, so eine kleine Information über die App zu spielen. Das kann ich auch per Facebook oder per Instagram, aber da bin ich davon abhängig, ob der Algorithmus dort mich in die Timeline meiner Mitglieder spült.
Wie machen das denn die Kinder und Jugendlichen? Ich meine, wie nehmen die das an? Oder anders gefragt, wie gehen die damit um, mit diesen ganzen digitalen Tools? Wie nehmen die das an?
Also mittlerweile gibt es, glaube ich, keinen Unterschied mehr zwischen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren. Wir sind alle relativ fit in Digitalisierung, wenn es einfach ist. Also wenn ich nicht ganz viel Nerdkram vorher machen muss, um daran zu kommen. Aber eine App installieren und irgendwie die Kamerafreigabe zu erlauben, das kriegt noch jeder hin. Gerade Kinder und Jugendliche sind natürlich neugierig, sind auch leidensfähiger. Das heißt, da muss nicht gleich immer alles 100% funktionieren, sondern da kann man auch ein bisschen rumspielen und ausprobieren. Aber ich glaube, allen gemein ist, die brauchen einen Mehrwert. Also es muss mir irgendwas bringen. Speicherplatz auf dem Handy ist gerade bei Kindern und Jugendlichen wirklich sehr ein rares Gut. Und wenn ich von der App, die ich mir da installiert habe, nichts habe, dann fliegt die auch relativ schnell wieder runter.
Und wann haben die Jugendlichen was davon?
Na, wenn ich zum Beispiel an Informationen komme, an die ich sonst nicht komme. Beispiel, die Jugendtreff hat samstags unregelmäßig auf und die Öffnungszeiten, die stehen auf der Website. Ja, da müsste ich extra zur Website. So kriege ich eine Push-Nachricht, hey, wir haben morgen auf, kommt vorbei, oder wir haben morgen zu, habt ein schönes Wochenende. Das ist so, und mittwochs kochen die gemeinsam und ich frage die Jugendlichen hier, soll es Pizza oder Nudeln geben? Das ist jetzt nicht die Riesendemokratie-Erfahrung, aber das ist die Erfahrung, das ist meine Einrichtung. Die interessieren sich für mich, die kümmern sich um mich, also es ist meins. Das fällt nicht irgendwie vom Himmel und das kann ich genauso auf eine Kommune beziehen. In dem Moment, wo ich tatsächlich so eine Kommune als eine Gemeinschaft erlebe, wo man sich füreinander interessiert, ist das ein Mehrwert.
Ja, aber es braucht eben trotzdem immer diese Rückbindung, ja. Also es muss natürlich tatsächlich den Mittwoch geben, an dem im Jugendclub gekocht wird. Den muss es geben, sonst hat die ganze Sache ja überhaupt gar keinen Sinn.
Denn wenn ich nur rein digital bin, dann habe ich so viel Konkurrenz von Angeboten, die im Zweifel viel besser gemacht sind, viel spannender, viel professioneller, ob es YouTuber oder Twitcher oder was auch immer sind, dass ich mit meinem Angebot dagegen nicht wirklich ankomme.
Ja. Also das Analoge ist eigentlich der Ankerpunkt. Dort ergibt sich, wenn man das mal so lapidar sagen kann, der Mehrwert sozusagen für die Kinder und Jugendlichen überhaupt.
Würde ich sagen. Das ist meine Kommune, die sich nach meinen Ideen verändert. Das ist mein Verein, der plötzlich Angebote hat, die ich mir mit überlegt habe. Aber am Ende steht irgendwie die Anbindung an andere Menschen. Und das funktioniert gerade bei dem, was wir hier in Jugendarbeit machen, nur über persönliche Beziehungen. Wie gesagt, digital können andere viel, viel besser.
Und wie ist es jetzt mit Ihrer Arbeit? Wie verändert die sich?
Ja, ich habe ja gedacht, dass ich nie wieder irgendwo längere Strecken mit der Bahn fahren muss, um irgendwo für eine halbe Stunde in einem Begleitausschuss ein Projekt zu präsentieren, sodass ich das zukünftig immer nur digital machen könnte und plötzlich sehr, sehr viel mehr Zeit für meine Familie hätte. Aber das ist Quatsch. Ich glaube, das kommt tatsächlich nicht. Dafür genießen wir Menschen einfach das Zusammensein viel zu sehr. Und dafür hat das einfach einen riesengroßen Mehrwert, sich richtig in die Augen zu gucken und so Zwischentöne zu hören.
Also Sie fahren immer noch mit der Bahn?
Ich fahre immer noch mit der Bahn.
Einfach, weil Sie wollen.
Und weil es geht. Und, und weil es einfach die Begegnung besser macht.
Ja.
Viel besser. Also kurz Zoom statt zu telefonieren, das ist was wahrscheinlich bleiben wird. Wir haben unser ganzes Büro so digitalisiert, dass wir auf einer Videoplattform, die ganze Zeit im Hintergrund läuft, unsere Büroräume auch abgebildet haben und dann kann man in die einzelnen Räume gehen, wenn man mit jemandem quatschen will. Das ist ganz klasse, weil das ist so immersiv, dass ich gar nicht weiß, ob wenn ich jetzt hier ins Schweinezimmer gehe, bei uns haben alle Räume Namen, es gibt Elefantenzimmer, Schweinezimmer, den Olymp, wenn ich da hingehe und dort mit jemandem spreche über Video, dann ist mir das eigentlich egal, ob der zu Hause ist oder ob der da wirklich im Schweinezimmer sitzt. Das ist, glaube ich, was wir auch beibehalten werden. Und der Vorteil, mal gucken, ob sich das durchsetzen kann. Hybride Veranstaltungen, gerade wenn ich in riesengroßen Landkreisen bin, wo es echt schwierig ist, für junge Menschen von A nach B zu kommen, dann ist die persönliche Begegnung was Besonderes. Und da muss ich, glaube ich, in Zukunft muss ich begründen, warum ich was analog mache und mit 5 Bussen durch die Gegend fahre und es nicht digital mache. Also ich glaube, da wird das Digitale oder das Hybride das Selbstverständliche.
Ja, also das heißt, man kann durch das Plus des Digitalen sozusagen effizienter werden im Sinne von die Ressource Transport sozusagen von A nach B in ländlichen Regionen ja intelligenter zu nutzen sozusagen?
Ja, ich glaube. Also die Ressource Transport, aber auch die Ressource Raum. Also wo kriege ich einen Raum, wo irgendwie 120 junge Menschen reinpassen? So, dann muss ich mir die Stadthalle mieten. So, wenn ich das Hybrid mache, ist jeder in seinem Klassenraum. Ja. Das ist nicht ganz dasselbe. Und ich würde immer sagen, also das richtige Erlebnis ist das live vor Ort, wo man sich sieht und riecht und anfassen kann.
Ja, aber es ist natürlich eine Abwägungssache, ne? Es ist dann eine Abwägungssache, auf was kann ich verzichten, um das höhere Gut sozusagen zu realisieren.
Richtig, denn also wie teuer wird das, wenn ich 5 Busse chartern muss, ne? Wie viel Aufwand macht das, die Kinder dann noch rumzufahren? Und verhindert vielleicht dieser Aufwand, dass es überhaupt stattfindet? Und dann lasse ich es doch lieber hybrid stattfinden als gar nicht.
Ja, dann nehmen wir das Beste aus beiden Welten sozusagen.
Ja.
Ja. Das sagt Gregor Demel. Er ist Mitgründer und Head of Innovation des Vereins Politik zum Anfassen. Lieber Herr Demel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da waren.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. In der nächsten Folge von Aufleben, der Podcast, besuchen wir wieder ein Projekt, das von Aufleben gefördert wird. Eine Achtsamkeitsinitiative an Schulen. Darin bilden Mitglieder des Verbandes Achtsamkeitslehrender in Deutschland landesweit über 500 pädagogische Fachkräfte in Meditations- und Atemübungen für Kinder und Jugendliche fort. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Damit Sie diese und alle anderen Folgen nicht verpassen, abonnieren Sie doch gerne am besten den Aufleben-Podcast. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie Aufleben, der Podcast, doch einfach weiter. Oder schicken Sie uns Feedback, Fragen oder Themenvorschläge an podcast@auf-leben.org. Mehr Informationen zum Programm Aufleben Zukunft ist jetzt finden Sie übrigens auf unserer Webseite unter www.auf-leben.org. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aufleben, der Podcast.